Ja, ein ganz ein herzliches Dankeschön für die liebe Einladung von Ihrer Seite. Ich freue mich immer, wenn ich hier in Ihrer Runde sein darf. Gerade jetzt auch in dieser, fast hätte ich gesagt, schon ein wenig voradventlich geprägten Zeit, in feierlich gestimmter Runde und hier in den schönen, altehrwürdigen Räumen des Schottenstiftes. Meine Vorstellung zunächst einmal, die meisten von Ihnen kennen mich ohnehin schon, ich bin Professor Markus Thiewald, Professor an der Universität Wien hier für Bibelwissenschaft und Neues Testament und gehe hier auf die Spuren der Freiheit der Vögel des Himmels und der Unbeschwertheit der Lilien des Feldes. Wer von uns hätte sich das nicht eigentlich schon immer gewünscht, frei zu sein und unbeschwert wie die Vögel des Himmels und keine Not, keine Fürsorge, Ängste zu haben, wie die Lilien des Feldes. Das sind Bilder, mit denen Jesus eigentlich wirkt für sein Reich Gottes. Seid frei, seid unbeschwert, lebt euer Leben, vertraut auf Gott, dass es in bester Art und Weise so geht. Wo kommen diese Sachen allerdings her? Wo hat das Ganze seinen Sitz im Leben? Also wo ist es verankert? Fragt der Bibelwissenschaftler dann immer. Und wie können wir die Quellen hier auch entsprechenden historischen Haftpunkten zuwenden? Wir werden damit auf die Spur der Logienquelle kommen. Die Logienquelle ist ein altes Dokument über den historischen Jesus. Vielleicht die älteste Quelle, die wir vom historischen Jesus und seinem Kontext in Palästina überhaupt ausmachen können und werden uns deswegen nach einer Spurensuche mit dem historischen Jesus hier machen. Ich sehe, dass jemand schon die Folien hier fotografiert. Die können Sie von mir gerne auch zur Verfügung gestellt bekommen, wenn Sie wollen. Gar keine Schwierigkeiten. Ersparen Sie sich sozusagen das Abfotografieren und dann stehe ich vielleicht noch davor oder so etwas. Jesus der Jude, das ist mein großer Schwerpunkt, jüdisch-christlicher Dialog, an dem ich selber arbeite. Jüdisch-christlicher Dialog, das bedeutet, ich war längere Jahre in Israel unten, habe dort auch Land und Leute und nicht zuletzt auch Judaistik studiert, auch mit der biblischen Archäologie mich auseinandergesetzt. Und in der Zeit, wo ich jetzt hier in Wien wieder zurück bin, habe ich auch ein Forschungscluster über jüdisch-christlichen Dialog hier angelegt. Und die Fragestellung ist, wie schaut es denn aus mit unseren ältesten Quellen? Lassen sich die auf einen jüdischen Hintergrund Jesu zurückführen? Wie schaut es denn hier mit der jüdischen Verwurzelung Jesus aus? Und es ist klar, Jesus selber wollte keine eigene Religion abseits vom Judentum begründen. Er wollte lediglich die verlorenen Schafe des Hauses Israel sammeln und für die Endzeit zurüsten. Diese Endzeit, die jetzt beginnen würde, der Anfang des Reiches Gottes, wie wir das im Neuen Testament auch vorfinden, das ist die Sammlung zunächst Israels. Und dieses Israel sollte dann Zeichen geben für die ganze Welt sein. Von Israel würde das Heil ausgehen, so wie wir das ja auch haben, die endzeitliche Völkerwallfahrt zum Zion im Jesaja-Buch oder im Micha-Buch. Diesen Zweitschritt belegen auch noch der Römerbrief und die Apostelgeschichte. Hier und da gibt es manchmal eine kleine Rückkopplung und ich glaube, da kann man nichts machen. Und das kann ich da einfach ausstellen. Ja. Ich glaube, das ist jetzt besser so. Dann gibt es keine Rückkopplung hier mehr. Interessant ist, dass wir natürlich sagen können, ja, Jesus ist der Urheber unseres Heiles, der diesen Teil grundgelegt hat, aber unsere bleibenden jüdischen Wurzeln, die sind immer mitgegeben und dürfen hier nicht aufgegeben werden. Deswegen haben wir auch in der Bibelwissenschaft die Frage nach dem Parting of the Way. Parting of the Ways, also das Auseinandergehen der Wege, wann haben sich denn die Wege von Judentum und Christentum getrennt, ist heute einer der kreativsten Bereiche innerhalb der neutestamentlichen Bibelwissenschaft, wie sozusagen hier das Judentum mit dem beginnenden Christentum interagiert hat. Heute wissen wir, dass bis in das 4., 5. Jahrhundert hinein so eine Trennung der Wege eigentlich noch gar nicht gegeben gewesen ist, es hier also noch immer Übergänge, fließende Übergänge zwischen Judentum und Christentum gegeben hat. Und aus dieser Entwicklung heraus hat sich dann schon langsam das Christentum auf der einen Seite und das rabbinische Judentum auf der anderen Seite weiterentwickelt. Dazu auch mein Forschungsschwerpunkt, den ich hier auf der Universität Wien habe, in der Diskussion im internationalen Diskurs. Wenn wir jetzt fragen wollen, was wissen wir denn eigentlich vom historischen Jesus, dann müsste man sagen, wir haben unterschiedliche Quellen. Die älteste Quelle im Neuen Testament ist der Apostel Paulus, der in den 50er Jahren geschrieben hat. Allerdings nicht in Palästina beständig gewesen ist. Wahrscheinlich hat Paulus auch eine Zeit lang in Jerusalem eine Ausbildung besessen. Aber beim historischen Paulus ist es doch so, dass er Diaspora-Jude ist, aus dem Ausland sozusagen gekommen ist, mit Galiläa wenig Berührungspunkte gehabt hat und auch sehr wenig über den historischen Jesus zu berichten weiß. Es ist also das älteste indirekte Zeugnis von Jesus, denn er selbst hat den historischen Jesus nicht gekannt, sondern nur die Begegnung mit dem Auferstandenen vor Damaskus. Die Evangelien sind allesamt, so wissen wir das heute, nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, also nach dem Jahre 70 entstanden. Das älteste das Markus-Evangelium, dann Matthäus und Lukas. Aber diese drei sogenannten synoptischen Evangelien greifen auf ältere Traditionen zurück. Sie sind aber nicht mehr von Augenzeugen beschrieben, sondern sie berichten davon, was ältere Zeugen hier kundgetan haben. Lukas tut das in seinem Vorwort, wo er dem geschätzten Theophilus, dem er das Werk zugewidmet, hier ganz am Anfang schreibt, dass er das wiedergibt, was andere Augenzeugen und andere ältere Traditionen über Jesus bereits berichtet haben. Das nennt man dann die Trier Tempora Traditionis, die drei Zeitstufen der Überlieferung. Drei Zeitstufen der Überlieferung, das eine ist Jesus selber, also der historische Jesus, der seinen Impuls gegeben hat, dann die mündliche Überlieferung, die weiter tradiert worden ist und dann am Ende in die Evangelien einfließt. Also wir haben nicht, dass die Evangelisten sozusagen unmittelbar unter dem Kreuz gestanden wären und dort mitstenografiert haben, so die frühere Vorstellung, die es hier gegeben hat, sondern wir haben einen längeren Entwicklungsprozess, in dem alte Quellen, alte Jesus-Erinnerungen zum Tragen kommen. Da haben wir jetzt das Modell der sogenannten Zwei-Quellen-Theorie. Diese Zwei-Quellen-Theorie ist derzeit das Instrument und Labor, mit dem in der Bibelwissenschaft, in der synoptischen Evangelientradition gearbeitet wird. Das heißt, synoptische Evangelientradition, Synoptik, Optik wissen wir, das ist sozusagen die Brille, durch die man schaut, und Syn bedeutet miteinander. Also eine gemeinsame Optik zu haben, einen gemeinsamen Blickwinkel miteinander haben. Jeder Lehrende, ganz gleich in welchem Schultyp das auch sein mag, weiß es, wenn hier drei verschiedene Arbeiten von Studierenden oder Kindern vorliegen, die alle den gleichen Blödsinn schreiben, dann haben die voneinander abgeschrieben. Und man fragt sich, wer war der erste Dumme und wer waren die zwei anderen, die dann auch das noch abgeschrieben haben. So begegnet uns das bei den synoptischen Evangelien, die da sind, Markus, Matthäus und Lukas Evangelium. Diese drei Evangelien haben eine gemeinsame Optik, weil sie von Markus abgeschrieben haben, manches Mal auch die Fehler von Markus übernehmen, manches Mal allerdings auch einiges seiner Fehler dann verbessern, die es hier gegeben hat, etwa in geografischer Hinsicht korrigiert das Lukas-Evangelium, das Matthäus-Evangelium manches Mal in Markus, während das Lukas-Evangelium eher in stilistischer Hinsicht versucht, das Markus-Evangelium aufzubessern. Soweit, so gut, können wir sagen, das haben wir in unseren Schriften erhalten als entsprechende Quellen. Von Markus, Matthäus und Lukas Evangelium gibt es alte Textmanuskripte, die wir haben, also alte Funde, die Textüberlieferung auf alten Papyri geschrieben oder dann später auf Pergamentrollen, das Ganze abgefasst, geht zurück in die Zeit des beginnenden 2. Jahrhunderts, da haben wir unsere ältesten Textzeugen, die es hier gibt, und setzt dann sozusagen im Laufe der Zeit immer stärker werdend ein. Aber von einem Dokument haben wir keine Quelle erhalten, nämlich von dieser sogenannten Logienquelle. Wenn man Markus, Matthäus und Lukas miteinander vergleicht, dann, wie gesagt, die haben abgeschrieben voneinander, das ist klar, aber wenn man den Text, wo Markus die Grundlage für Matthäus und Lukas da von Matthäus und Lukas abzieht, dann bleibt noch immer so viel Material übrig, das wortwörtlich übereinstimmend ist, dass man sagt, hier muss es noch eine zweite schriftliche Quelle gegeben haben, die hier vorgelegt ist. Diese zweite schriftliche Quelle wird weil das damals größtenteils die deutschsprachige neutestamentliche Forschung gewesen ist, mit dem deutschen Wort für Quelle, nämlich Q abgekürzt. Die Logienquelle Q. Logion bedeutet ein Ausspruch. Logia sind dann die Worte Jesu. Es fällt also auf, dass diese Logienquelle in allererster Linie Aussprüche Jesu kundtut. Also eine Sammlung ist von Sprüchen, die Jesus selber getätigt hat. Irgendwann. Jetzt könnte man sagen, ja, wie alt ist denn diese Überlieferung? In welche Zeit geht denn das Ganze zurück? Und wenn man hier zurückträgt, dann muss man sagen, ja, solche alten Jesus-Worte, ein Best of Jesus, wenn man so sagen möchte, das kann ja schon sehr, sehr alt sein. Wir wissen, dass der historische Jesus selber seine Jünger als Missionare ausgesendet hat, die sogenannte Aussendungsrede, über die ich meine Dissertation hier an der Uni Wien aufgeschrieben habe, davor war ich noch in Israel, dann an der Uni Wien wieder die Dissertation und die Habilitation, dann war ich Professor in Deutschland und jetzt wieder hier in Österreich zurück. Diese Aussendungsrede hier, Jesus sendet seine Jünger aus in alle Orte, in die er später auch gehen möchte, damit sie dort predigen. Wenn die Jünger gesagt haben, ja, was soll man denn den Leuten sagen, dann muss der Jesus gesagt haben, na, predigt doch über dieses oder predigt doch über jenes. Das heißt, schon zu Lebzeiten des historischen Jesus hat man wahrscheinlich begonnen zu memorisieren, was Jesus gesagt hat oder was man sagen wollte. Also es sind tatsächlich sehr alte Logien-Überlieferungen, Spruch-Überlieferungen, Predigten. Man könnte diese Logienquelle als eine Art Vademecum für wachsierende Missionare, also für Wandermissionare hier wiedergeben. Diese Zeit der Wandermissionare ist eine sehr lange Zeit, die bis in das 3., 4. Jahrhundert noch weitergeht, dass es eigentlich hier wandernde Jesusboten gegeben hat, die im gesamten syrischen Raum unterwegs gewesen sind, wahrscheinlich sogar bis Ägypten oder bis Kleinasien auch gekommen sind. Und so ähnlich wie Paulus auf seinen Reisen dann auch mit dieser Jesusbotschaft von einer Ortschaft zur anderen gewandert sind. Das Interessante an dieser Logienquelle ist, dass hier bereits eine Sammlung von Jesusworten vorliegt. Wir haben auch noch eine andere Sammlung von reinen Jesusworten, das ist das Thomas-Evangelium. Auch das Thomas-Evangelium ist eine Sammlung nur von Jesusworten, also nicht narratives Trennen. Narrativ bedeutet erzählendes Gut. Also das Markus-Evangelium erzählt sehr häufig über Jesus, aber in der Logienquelle haben wir Reden von Jesus. Das macht sozusagen den Unterschied. Die schönste Sammlung von Jesus-Reden in unserem heutigen Neuen Testament ist ohne Frage die Bergpredigt, wie sie sich bei Matthäus findet. Eigentlich kann man sagen, diese Bergpredigt fasst die Ethik Jesu, das Bewusstsein des beginnenden Christentums in aller Deutlichkeit zusammen, gilt sozusagen als die Magna Carta der Jesusjünger und diese Bergpredigt stammt eigentlich von der Logienquelle. Also das hochkarätige Jesusmaterial, das sich da drinnen findet und neben der Bergpredigt auch das Vaterunser oder andere ganz wichtige Texte, die wir hier haben, die hier in dieser Logienquelle gesammelt worden sind und die wir heute nicht besitzen würden, wenn diese alte Quelle nicht von Matthäus und Lukas hier aufgegriffen worden ist. Diese Logienquelle beginnt bereits mit einer bestimmten Sequenzierung des alten Jesus-Materials. Was bedeutet Sequenzierung? Das bedeutet, dieses Material wird zwar, auch wenn es hier in einem losen Sprachrhythmus, Erzählrhythmus, Materialsammlung zusammengefasst ist, wird bereits sequenziert. Das heißt, es gibt bereits verschiedene Themenbereiche, an denen hier gearbeitet werden kann. Wir werden das im Folgenden gleich sehen. Diese Logienquelle hat allerdings einen einzigen Nachteil, nämlich sie ist uns nicht erhalten geblieben. Das ist insofern natürlich schade, aber über 90% der Texte, die wir aus der Antike hier kennen, die irgendwo belegt sind, wo es heißt, dieses oder jenes Buch sollte man gelesen haben, sind uns nicht erhalten geblieben. Das ist eine enorme Wissenslücke, die wir hier besitzen. Also der Normalfall ist nicht, dass Bücher erhalten geblieben sind, sondern der Normalfall ist, dass solche Texte verloren gegangen sind. Das bedeutet, man muss die Logienquelle hier rekonstruieren und man könnte sagen, alles das, wo Matthäus und Lukas über den Text des Markus hinaus wortwörtlich miteinander übereinstimmen. Das ist das Material dieser Login-Zelle. Interessant ist, wie ich gesagt habe, hochkarätiges Material da drinnen, hat unsere Seligpreisungen, das Gebot zur Feindesliebe, die Gleichnisse Jesu, Gleichnis vom Senfkorn, Gleichnis vom Sauerteig, Gleichnis vom verlorenen Schaf und das Gleichnis von den Talenten. Also sehr altes, ursprüngliches Material, wo man noch ein wenig das ursprüngliche Lokalkolorit Palästinas auch durchspüren kann. Das Interessante ist doch, dass alle anderen Evangelien, wie wir sie heute haben, Markus, Matthäus, Lukas und auch das Johannesevangelium, eigentlich in einem städtischen Kontext abgefasst worden sind. Gerade das Lukas-Evangelium ist bekannt dafür, eine sehr urbane Ausrichtung hier zu besitzen. Lukas ist es eigentlich sehr wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Jesus eigentlich in die großen Städte geht. Jede noch so kleine Hundehütte in Palästina, die das toll ist, also als eine hellenistisch bedeutsame Stadt hier bezeichnet. Und im Unterschied dazu haben wir in der Login-Quelle eigentlich die kleinbürgerliche Welt, wie man sie aus den kleinen Ortschaften Galiläas kennt, die kleinbürgerlichen Fischer, Bauern, Handwerker, Wanderarbeiter, Tagelöhner, also sozusagen all diejenigen, die im kleinbürgerlichen, ja fast am Existenzminimum rangierenden Schichte hier bis hin zum eher gediegenen mittelständischen Bürgertum hier rangiert. Alles das finden wir in der Login-Zelle. Das heißt, wenn man euch in einer Stadt ablenkt, dann schüttelt den Staub von euren Schürzen und geht in die nächste Ortschaft. Wenn ich in der Stadt Wien jetzt abgelehnt werde, wenn Sie mich jetzt ausbuhen, vielleicht nachher, könnte ich nachher in den Stephansplatz gehen und dort den Staub von meinem Schuhen schütteln, das wird überhaupt niemanden interessieren. So eine Arschwiener mehr oder Arschwiener weniger. Uninteressant, nicht? Also, das ist kleines rurales Gebiet, das wir hier vorfinden, auf einem kleinen Dorfplatz. Da kann ich so einen Ritus hier inszenieren. Oder wenn es heißt, das, was ich euch heute ins Ohr flüstere, steigt auf die Dächer der Häuser und verkündet es der ganzen Ortschaft. Also da in Wien könnte ich jetzt mal lang auf den Stephansdom vielleicht hochklettern und von dort oben hinunter schreiben, dass er jeder sagt, holt den Nachrichten runter da, aber es wird überhaupt niemanden interessieren. In einer kleinen Ortschaft, auf diesen Flachdächern, die wir hier haben, da ist es möglich gewesen, so etwas zu tun. Also man spürt sozusagen noch ein bisschen das Lokalkolorit, das hier dahinter steht, sozusagen die Eingefärbtheit dieser Ursprünglichkeit, die da recht gut zum Tragen kommt. Wie zuverlässig ist denn eigentlich so eine Rekonstruktion? Eigentlich kann man sagen, Matthäus und Lukas haben zumindest ihr Markus-Evangelium sehr vollständig übernommen. Von den insgesamt 609 Versen des Markus-Evangeliums werden nur 3 Verse bei Matthäus und Lukas nicht übernommen. Das sind einige Verse, die ein bisschen problematisch sind und wo man dann eben sagen muss, etwa ein Jüngling, der Jesus im Garten Gethsemane, die Jünger sind geflohen bei der Verhaftung Jesu und da kommt ein Jüngling und sagt, ich möchte Jesus nachfolgen und dann wird auch der gefangen genommen und er schlüpft aus dem Gewand und läuft nackt davon. Mitten im Moment der dramatischen Gefangensetzung Jesu, einen Nacktblitzer dann durchs Bild tausend zu haben, das ist dramaturgisch eigentlich nicht gut. Also hat man gesagt, da streiten wir ganz einfach hinaus. Solche Sachen sind also klar. Interessant ist also, dass Matthäus überhaupt 90% der Markus-Vorlage verwendet, also eigentlich eine große Treue zum Original gehabt, zu seinen Vorlagen hat. Man kann sagen, wenn Matthäus und Lukas genauso akribisch mit der Login-Quelle umgegangen sind, dann können wir sagen, dass wir den Text mehr oder weniger doch auch vorliegen haben. Bei Lukas ist es ein bisschen anders. Lukas hat einige Sachen aus dem Markus-Evangelium verschoben oder ausgelagert, die sogenannte große Auslassung, die er hier nicht bringt, weil er das in der Apostelgeschichte danach ja gesondert beleuchten möchte. Interessant ist die Vorgehensweise bei Lukas, er gebraucht eine Blocktechnik. Also er zerlegt seine Quellen, die er hat, in einzelne Blöcke und bietet einen Block Login-Quelle, einen Block Markus, einen Block Login-Quelle, einen Block Markus und so handelt er sich durch sein ganzes Evangelium hindurch. Deswegen wird die Login-Quelle auch stets nach Lukas zitiert.
Also die Angaben, wenn da steht Q und dann eine entsprechende Kapitel- und Versangabe, ist nachzulesen im Lukas-Evangelium. Man sagt, Lukas hat die Abfolge besser bewahrt, das Matthäus-Evangelium den eigentlichen Tonfall. Also wir haben manches Mal, ich habe vorher gesagt, wörtliche Übereinstimmungen, das stimmt, in manchen Sachen ist das so, in manchen Sachen gibt es allerdings geringfügige Variationen, wie sie ganz einfach auch beim Weitererzählen von Texten hier passieren. Also wenn ich diesen Vortrag, den ich jetzt hier vor Ihnen halte, vielleicht irgendwann einmal woanders halte, dann würde ich vielleicht ein bisschen was anders formulieren, das wäre nicht immer wortwörtlich. Also man sieht auch hier noch sehr stark die mündliche Überlieferung, die hier sehr, sehr stark drinnen gewesen ist, dass man nicht nur mit schriftlichen Texten, sondern auch mit mündlichen Überlieferungen hier gearbeitet hat. Wenn man das Ganze hier aufdrüsen möchte, dann könnte man sagen, das Markus-Evangelium besitzt hier 661 Verse. Das ist immer ein bisschen die Frage, wie man das Ganze zählt und welche Verse man dann alles mit dazu rechnet. Das Matthäus-Evangelium 1068 Verse, und Sie sehen hier eigentlich sehr schön, wie das Ganze hier aufgebaut auch gewesen ist. Also vom Markus-Evangelium, von der Glaubenquelle und Sonderbuch des Matthäus. Sonderbuch muss ich hier auch noch einmal mit Ihnen einen Blick drauf werfen. Sonderbuch bedeutet, das ist Material, das nur Matthäus und Lukas für sich selber besitzen. Matthäisches Sonderbuch, lukanisches Sonderbuch. Sonderbuch etwa beim Lukas-Evangelium so hochkarätiges Material wie der verlorene Sohn, der kommt nur bei Lukas vor. Ein Drittel des Lukas-Evangeliums ist Sonderbuch, das ist doch relativ viel. Oder auch Matthäus 1 und 2, Lukas 1 und 2, die ersten zwei Kapitel der beiden Evangelien, sind die sogenannten Kindheitsevangelien, also wo hier erzählt wird, was bei der Geburt Jesu passiert ist. Oder dann die Osterevangelien. Da haben wir viel Material, das hier nicht bei Markus, also Markus hat ja keine Kindheit und Markus hat auch keine längeren Osterberichte hier, die dann hier im Anschluss noch angehängt worden sind. Und man erkennt hier sehr schön, dass wo das Markus-Evangelium mit die Longing-Quelle endet, dann sozusagen auch noch solches Sonderbuch hier eingefügt worden ist. Also das hier auch für die Aufstellung, die ich Ihnen hier geboten habe mit dem Sonderbuch. Also man kann hier sehr schön erkennen, wie viel das Ganze in Lukas und im Matthäus-Evangelium ist. Die Logging-Quelle erkennt man, dass sie nicht so sonderlich umfangreich gewesen ist, sondern eigentlich überschaubar, also sozusagen ein kürzerer Text. Man erkennt auch, dass heilige Texte im Laufe der Zeit wachsen, weil immer mehr Material dazukommt. Die Logging-Quelle das kürzeste, Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium, dann das Lukas-Evangelium vom Umfang und der Länge her berechnet das Ganze. Wenn man hier jetzt weitergehen möchte und das Lokalkolorit der Logging-Quelle anschaut, dann muss man sagen, es ist tatsächlich die Bilderwelt der kleinen galiläischen Handwerker, Bauern und Fischer, das Gleichnis vom Senfkorn. Das ist ein Gleichnis, also wenn man alleine nur die Texte bei Paulus vergleicht, ne? Das, was Paulus schreibt, der sozusagen aus der urbanen Welt kommt und nicht aus der ruralen Welt stammt, mit seinen Gleichnissen, wenn er sagt, das ist wie bei einem Ringkampf, wo ein jeder sich bemüht, mit Kraft sozusagen zu gewinnen. Das heißt, dass Paulus irgendwo in einer großen Arena gesessen sein muss, in einem Amphitheater und solchen Kämpfen beigewohnt haben muss oder darüber gewusst haben muss. So etwas kommt in der Logging-Quelle nicht vor. Die kleinen galiläischen Dörfer, die wir hier haben, hatten nicht diese Infrastruktur. Also selbst Kapernaum ist keine Polis, also kein hellenistisches Zentrum gewesen, aber sozusagen eine mittelgroße Stadt, würde man sagen. Thermopolis wird das im Griechischen genannt. Thome ist das Dorf, Polis ist die Stadt, also eine Dorfstadt, wenn man so möchte. Und in Kapernaum gibt es eben keine öffentlichen Theater, keine öffentlichen Bäder, keine öffentliche Adora, also einen Platz, wo man diskutieren konnte, keine großen Tempelanlagen und dergleichen mehr. Also diese ganze typische städtische Infrastruktur, diese typisch war für eine hellenistische Stadt, fehlt hier. Das ist wohl auch der Grund dafür, warum der historische Jesus selber die großen Städte wie etwa Tiberias oder Sepphoris oder auch Magdala vermieden hat und dort nicht hingegangen ist, weil er zunächst einmal nur zu diesen kleinbürgerlichen jüdischen Gruppierungen hier gehen wollte, die hier in Galiläa ansässig gewesen sind. Also interessant, das Hanfkraut nicht. Also dafür muss man ganz einfach als Bauer Samen aufs Feld tragen. Das ist sozusagen ein bäuerlicher Hintergrund. Das Gleichnis vom Sauerteig, eine Frau, die sozusagen Brot bäckt und hier ihre Erfahrungen sozusagen teilt. Also der kleine Haushalt, den es hier gibt, die Schafe, die hier verloren gehen. Es wird einem Paulus nie in den Sinn kommen, mit solchen Bildern hier zu argumentieren, weil es ganz einfach außerhalb seines Horizontes ist. Oder die kleine Hausmission von einem Haus zum anderen hier weiterzuziehen, oder auch das Haus, das auf dem Felsen liegt, das man von weit her sieht, wenn man sozusagen durch die Landschaft sieht, die Stadt auf dem Felsen, aber auch das Haus auf felsigen Untergrund gebaut und das Haus, das auf Sand gebaut worden ist. Also man erkennt auch, der Handwerksberuf Jesu war Tekton, so heißt es im Neuen Testament. Ein Tekton ist wahrscheinlich ein herumziehender Wanderhandwerker gewesen, der in der damaligen Zeit als Tagelöhner von einem Ort zum anderen gezogen ist und sich da in unterschiedlichen Orten verdient hat. Und man erkennt dann natürlich auch diese Grundlagen, wie baut man ein Haus nicht auf sandigen Untergrund, sondern auf einem soliden Fundament. Wenn dann der Regen herabströmt, dann wird es nicht unterspült. In einer Stadt würde sowas nicht funktionieren, wenn sie so vor von Romanum oder Pompeji oder solche römischen Städte vor Augen haben, wo es Kanalisation gegeben hat und das Regenwasser abgeleitet worden ist und alles ohnehin auf soliden Fundamenten gebaut worden ist, dann sieht man ganz einfach, das ist hier noch ein anderer Blickwinkel, den wir hier tatsächlich besitzen. Interessant auf die Ortsnamen, die in der Logging-Quelle vorkommen, Kapernaum, Chorazin, Bethsaida, das sind Städte am Nordwestrand des Sees von Genezareth, also dort, wo ganz einfach auch der Wirkungsbereich des historischen Jesus gelegen hat. Tyrus und Sidon werden auch noch genannt, das ist Südsyrien, und damit sind wir ganz einfach im nordgalileischen, nordpalästinischen Raum. Ansonsten hat sich die Jesusbewegung ja später Jerusalem als Zentrum ausgesucht gehabt oder dann die großen Städte. Das Christentum wird später zu einer Stadtreligion, die in die neuralgischen Städte, in die Knotenpunkte, in die Lymphknoten sozusagen des römischen Wegenetzes hier hineingeht, während die Anfänge allerdings bei Jesus in einer ruralen Art und Weise, also im ländlichen, zu suchen sind. Interessant, hier gibt es auch noch keinen Bruch mit dem Judentum, denn es heißt hier sehr schön, kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes werden verloren gehen, bis nicht alles in Erfüllung gegangen ist. Eher vergehen Himmel und Erde, als dass auch nur ein Jota oder Häkchen des Gesetzes bleibt. Das hier wäre jetzt der gesamte Aufbau und Inhalt der Login-Quelle. Also wir haben hier eine interessante Gliederung, die man in sieben Erzählgrenze hier vorgeben kann. Erzählgrenze, da merkt man schon, dass es so bestimmte thematische Ausrichtungen hier gegeben hat. Diese erste thematische Erzählgrenze vergleicht die beiden Hauptdarsteller, Johannes der Täufer und Jesus, die hier vorgeführt werden. Zunächst einmal die Täuferpredigt des Johannes, dann die Versuchungsgeschichte Jesu in der Wüste, während hier das Markus-Evangelium nur ganz kurz berichtet, dass Jesus in der Wüste war und versucht wurde, haben wir hier in der Login-Quelle interessanterweise eine ausführlichere Geschichte, nämlich Jesus, der auf die Tempelzinne gestellt wird oder Steine zu Brot machen oder stürzt sich von der Zinne des Tempels beispielsweise. Also diese Vorstellungen hier haben wir in der Login-Quelle drinnen und damit wird auch klar, während der Täufer am Anfang seine programmatische Rede hält, hält Jesus nachher seine programmatische Rede, das, was wir später dann als die Bergpredigt genannt haben. Bergpredigt ist ein Ausdruck, der hier unter Anführungszeichen steht, denn die Bergpredigt, wie wir sie bei Matthäus haben, ist eine Erfindung des Matthäus. Im Lukas-Evangelium in der Parallelüberlieferung haben wir zwar etwas Ähnliches, dort ist allerdings die Rede von einer Feldrede, also ein weites Feld, Ebene, sozusagen Rede in der Ebene, wo Jesus die Menschenmenge versammelt. Warum macht Matthäus daraus eine Bergpredigt? Ganz einfach eine Moses-Analogie ist das Ganze. Also der Jesus im Matthäus-Evangelium wird hier als der neue Mose gezeichnet. Er ist derjenige, der vom Berg der Seligpreisungen aus das neue Gesetz propagiert und verkündet wird. Also Jesus sozusagen als neuer, wiedergekommener Mose, der jetzt in endzeitlich bindender Art und Weise die neue Tora des Gottesreiches hier verkündigt. Damit wird auch klar, dass bei Matthäus diese Bergpredigt zu einem ganz zentralen Text herausstilisiert worden ist. Das Matthäus-Evangelium hat auch fünf große Reden Jesu. Diese fünf großen Reden sind analog, ebenfalls zu den fünf Büchern Mose. Also hier wieder die Moses-Typologie drinnen, so wie Mose fünf Bücher von sich gibt, hat Jesus fünf große Reden gehalten, in denen er programmatisch sein Programm zusammenfasst und hier eben auch diese Bergpredigt. Man sieht hier schon in der Versuchungsgeschichte, Jesu taucht schon narratives Material aus, auch der Hauptmann von Kapernaum, den wir auch ansonsten nicht hier erhalten hätten, wenn nicht in der Login-Quelle, ist hier ebenfalls interessant, dass es eine Parallelüberlieferung zum Johannes-Evangelium gibt. Also man sieht schon, das ist alte Jesus-Überlieferung, die hier mündlich weitererzählt worden ist, ein bisschen anders zugespitzt worden ist, anders ausformuliert worden ist, aber die hier tatsächlich diese alten Jesus-Überlieferungen in den unterschiedlichen Evangelien einen Nachhalt hier gehabt und gefunden haben. Also insofern für die Frage, auch wie zuverlässig ist das, was wir über den historischen Jesus wissen, man wird sagen können, es ist doch eigentlich relativ zuverlässig, weil wir es in den Kontext der damaligen Zeit gut einbinden können, dieses ganze Lokalkolorit, weil wir auch sagen können, wie unterschiedliche Jesus-Überlieferungen, die auch gelaufen sind und hier zu einem Gesamt hier geführt haben. Dann haben wir den Erzählkranz, die Verkündiger Jesu, also von den beiden Hauptdarstellungen Johannes und Jesus, geht es dann weiter zu den Verkündigern, die Boten des Menschensohnes, das ist die große Aussendungsrede drinnen, die Weherufe gegen Kapernaum, Bethsaida und Chorazin, diejenigen Städte, die nicht an Jesus glauben, auch der Jubelruf, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all denen das verborgen hast, die weise und klug sind, den Unmündigen hast du es geoffenbart und dann auch noch das Vaterunser. Nach den Hauptdarstellern, den Verkündigern, werden jetzt die Gegner in den Blick genommen, Dämonen, also überirdische und irdische Gegner hier, Dämonenaustreibungen und dergleichen mehr, also hier Streitreden oder Positionierungen. Dann im vierten Erzählkranz haben wir Konsequenzen für die Gemeinde, Zuversicht trotz Bedrängnis, könnte man das Ganze hier überschreiben. Da wird hier ganz klar, dass die Login-Quelle noch mit einer Naherwartung rechnet. Also es ist noch immer die Vorstellung da, dieser Jesus, der gestorben und auferstanden ist, der wird relativ bald wiederkommen. Das haben wir diese Naherwartung ja auch bei Paulus, wenn Paulus sagt, ja, die ersten Jünger und Jüngerinnen Jesus sind bereits verstorben. Wie geht es denn jetzt weiter? Die Frage der Gemeinde von Thessaloniki im ersten Thessalonicherbrief und Paulus antwortet darauf, wir die Lebenden werden am jüngsten Tag denen, die schon gestorben sind, nichts voraus haben. Also er tröstet die Gemeinde und sagt, die Lebenden, die live bei der Wiederkunft Jesu dabei sind, die werden keinen Vorteil haben. Sowas findet man auch in der Login-Quelle, dass man hier das Gefühl hat, ja, die rechnen noch damit heute, morgen, übermorgen oder spätestens in einer Generation wird Jesus wiederkommen. Man nennt das Ganze, das dann in den Evangelien später einsetzt, die Parousie-Verzögerung. Also, dass sozusagen die Wiederkunft Jesu nicht eintritt und man dann die Frage stellt, ja, wir müssen jetzt länger hierbleiben, wir brauchen eine kirchliche Struktur. Lukas und Matthäus tun das bereits, indem sie schon so kirchliche Strukturen und Institutionen hier vorgeben. Also die Institutionswerdung der Kirche, die auch hier Platz greift und notwendig ist. In der Login-Quelle haben wir davon noch nichts. Also das ist auch sehr faszinierend, diese Ursprünglichkeit. Und daher auch dieses Bekenntnis hier, fürchtet euch nicht, verkauft man nicht Spatzen am Markt für einige Groschen? Und doch, sagt Jesus, fällt nicht der Einzige vom Himmel, ohne dass es der himmlische Vater weiß. Ihr seid viel mehr als solche Spatzen. Gott weiß um eure Sorgen, also sorgt euch hier nicht. Da kommt dann auch das Wort von den Lilien und den Raben vor, also frei zu sein wie die Vögel des Himmels und unbeschwert wie die Lilien des Feldes. Es sind wohl nicht Vögel des Himmels gewesen, das hat der Matthäus ein bisschen sozusagen gemildert. Das sind Raben gewesen, freche, unverschämte Raben, die für galiläische Bauern natürlich keine Sympathieträger gewesen sind, weil sie haben das recht kahl gefressen, wo man vorher erst gesät hat. Also sagt Jesus, ja, so unverschämt, so dreist, so frech, also diese Aufforderung zu einer gewissen, wie soll man sagen, zu einem robusten Gottvertrauen, um es mal so zu nennen, das haben wir ja öfters im Neuen Testament. Nicht, dass hier gesagt wird, wieder unverschämt, bitte mit Freund, nicht, hat einer ganz einfach Besuch und sagt, ich habe nichts mehr zu essen da, geht zum Nachbarn und klopft dort an der Tür und er sagt, bist narrisch, es ist Nacht, steh sicher nicht mehr auf, meine Kinder schlafen da schon, du machst alle rebellisch. Sagt Jesus, ja, und wenn ich da an der Tür stehe und taktmäßig weiterklopft, auch wenn er euch nichts geben will, er wird mit Sicherheit aufstehen, einfach nur damit das lästige Klopf mein Ende hat. Also so hartnäckig bittender, fast manchmal ein bisschen dreiste, unverschämtes Gottvertrauen kann man hier irgendwie haben. Also die unverschämte Freiheit der Kinder Gottes, wenn man es so nennen möchte. Dass dieses, auf dieses ursprünglich jesuanische Moment ist hier in der Loginfälle eigentlich noch gut herauszuspüren. Und dann Konsequenzen für die Gegner und Gerichtsworte. Jerusalem tötet die Propheten, die zu ihm gesandt sind. Anweisungen für den Endspurt. Und das Ganze endet dann interessanterweise, wenn hier im letzten Erzählkranz auf das endzeitliche Gericht geblickt wird und gesagt wird, ja, ihr 12 Jünger, die ihr mir nachgefolgt seid, ihr werdet jetzt von den Menschen nicht hochgeschätzt, aber in der Endzeit werdet ihr auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also sozusagen diese Heilsperspektive, die hier am Ende gegeben wird. Jetzt könnte man sagen, ja, und Passion und Auferstehung, warum kommt denn das da als Namen vor? Es muss ihnen doch auch bekannt gewesen sein, dass Jesus gestorben ist und dass er auferstanden ist. Jetzt, ja, die Antwort ist ja, das hat die Loginfälle gewusst. Natürlich hat sie es gewusst und das wird klar aus den ganzen theologischen Deutungen, die wir hier haben. Aber die Loginfälle ist zunächst eine Materialsammlung, die auf den historischen Jesus selber in den Grundzügen zurückgeht. Also es wird sozusagen die Botschaft Jesu verkündigt und nicht die Botschaft über Jesus, die Botschaft, die Jesus selber gepredigt hat, wird hier memoriert und nicht so sehr die theologische Deutung über Jesus. Natürlich ist auch die Loginfälle schon eine theologische Deutung und sequenziert dieses ganze Material, aber man erkennt eigentlich noch sehr, sehr schön diese ursprüngliche Sichtweise, die hier gegeben ist. Wenn wir eine Folie dann weitergehen, was ist das Besondere an der Loginfälle? Ich habe es gerade gesagt, der Tod Jesu wird noch nicht hier thematisiert, obwohl er indirekt thematisiert wird. Also alle dann Propheten sind in Israel verfolgt und getötet worden, so eben auch Jesus und so jetzt auch die Propheten, die Loginfälle verkündigen. Aber es kommt noch nicht zu einem Bruch mit Israel. Das ist das Faszinierende. In der Loginfälle, in der gesamten Loginfälle, wird der Titel Christus, also Messias, für Jesus nicht verwendet. Ist das nicht sonderlich Verwunderbares, weil der Messias-Titel im damaligen Judentum in erster Linie einen politischen Befreier gemeint hat. Außerhalb von Palästina ins Griechische übersetzt, Christos, haben diese Leute hier nicht mehr falsch verstehen können. Da hatte Paulus auch schon in den 50er Jahren diese Christologie. In der Loginfälle haben wir hier noch einen älteren Text hier. Jesus wird bereits mit dem endzeitlichen Richter, dem Menschensohnrichter, hier identifiziert. Aber es ist eine Theologie, wo man sieht, die ist noch im Wachstum begriffen. Also wir haben hier auch unterschiedliche Geschwindigkeiten der Theologie. Paulus in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts schon eine sehr ausgefeilte, hohe Christologie besitzt, während die Loginfälle hier auf der anderen Seite noch eigentlich noch so bei den palästinensischen Anfängen irgendwie stecken geblieben ist und noch nicht so viele Entfaltungen der Christologie und der Theologie hier aufweist, wie das dann bei Paulus davor auch tatsächlich schon der Fall gewesen ist. Aber das trägt auch dazu bei, dass man hier noch immer unmittelbar im palästinisch-galiläischen Jünger-Habitat, also in diesen Kreisen sich hier bewegt. Interessant auch die frühjüdisch-apokalyptische Erwartung, also die Erwartung, dass die Endzeit jetzt antreten wird und die Herrschaft Gottes würde die Fremdherrschaft ablösen. Und Jesus predigt den friedvollen Anbruch des Gottesreiches im Gegensatz zu den Zeloten, also dieser Widerstandsbewegung, die mit Waffengewalt die Römer aus dem Land treiben wollte. Das ist auch interessant, dass in der Logikwelle hier die Friedfertigkeit, die hier gegeben ist. Also sehr interessant, wie das Ganze hier eingepasst ist in den gesamten Horizont der damaligen Zeit. Die Logikwelle, wie gesagt, hat noch nicht den Anspruch, hier eine große, elaborierte Theologie zu bieten, sondern bietet ganz einfach nur mal einen Guckkasten, eine Zeitkapsel zurück in diese Zeit der ersten Jünger und Jüngerinnen Jesu, die hier als Wanderboten missionarisch unterwegs gewesen sind. Die Eigenart der Logienquelle habe ich hier ebenfalls schon erwähnt, dass es hier noch keinen Christustitel gegeben hat. Kann man fragen, wann ist denn das Christentum entstanden? Der Name Christ ist eigentlich eine Fremdbezeichnung. Die Christen selber haben sich nicht so bezeichnet, weil eben die ersten Jünger Jesu eben noch nicht diesen Messias-Titel für Jesus verwendet haben. In einer theologischen Deutung dann später wird gesagt, ja, er ist unser Erlöser, er ist der Heilsbringer. Deswegen sozusagen diese messianischen, christologischen Vorstellungen, die es hier gibt, aber nicht in einer rein machtpolitischen Art und Weise. Könnte man fragen, wie politisch ist dann die Jesusbewegung gewesen? Sagt hier immer, die Jesusbewegung von Jesus selber hat eine Revolution der Werte und nicht eine Revolution der Waffen gebracht. Also es geht nicht darum, mit Gewalt eine neue Weltordnung zu etablieren, sondern es geht letztendlich darum, hier neue Werte zu bieten. Und mit diesen neuen Werten setzt sich dann natürlich auch eine neue Welt durch. Das ist nichtsdestotrotz aber auch ein politischer Anspruch bei Jesus, denn es wird sich durch diese neuen Werte auch irgendwann einmal eine neue politische Ordnung durchsetzen. Das Reich Gottes ist allerdings wie ein Stück Sauerteig, das in einen großen Topf Mehl hineingesteckt, alles durchsäuert. Also es durchdringt letztendlich alles oder wie ein kleines Senfkorn, das in die Erde gesät, dann zu einem großen Baum wird und alles beschattet sozusagen, alles in den Schatten stellt. Also es wird hier auch eine neue politische Ordnung hier kommen, müssen wir sozusagen aus einer neuen Grundhaltung des Menschen heraus hier Fuß fassen. Wie soll man diese ersten Jesus-Jünger hier nennen? Bei manchen hat er sich eingebürgert, von christusgläubigen Juden zu sprechen. Die Logikwelle weiß noch gar nicht, christusgläubig, sie sagt jesusgläubig. Christusgläubige Juden kann auch ein bisschen schwierig sein, weil auch die Anhänger von Bar Kochba hier messiasgläubig, also christusgläubig gewesen sind. Der Mann hat eigentlich Bar Kochba geheißen, Sohn des Kochba, und wird dann von Rabbi Akiva als Sternensohn, Bar Kochba, Kochba ist der Stern, Bar Kochba dann gedeutet und zum Messias ausgerufen nach Numerik 24, ein Stern geht aus im Hause Jakob, da wird gesagt, du bist unser Messias, du wirst uns in den Krieg führen. Nachdem der Aufstand dann gescheitert ist, hat man gesagt, er war Bar Kochba, mit einem anderen Buchstaben geschrieben, Lügensohn ist er gewesen, er war nicht authentisch der Messias. Also man sieht, wie schwierig das ist. Da hat es das Christentum dann besser gehabt, indem der Messias-Titel, der Christus-Titel dann sozusagen metaphorisiert wird, spiritualisiert wird, sozusagen auf den seelischen Erlöser, aber nicht nur eine rein seelische Erlösung, das muss dann sozusagen auf einen bestimmten Strukturen durchschlagen. Jesusgläubige Juden, Jewish Believers in Jesus, könnte man das Ganze auf Englisch dann auch hier benennen. Diese jüdischen Jesus-Anhänger in Palästina haben sich wahrscheinlich noch längere Zeit gehalten. gab es eine Studentin bei mir, die die Frage stellt, wo sind wir hingekommen? In Palästina hat sich die Präsenz dieser jesusgläubigen Juden wahrscheinlich im Laufe dieser zwei jüdischen Kriege, erster jüdischer Krieg, den wir von 66 bis 70 nach Christus gehabt haben, und der zweite jüdische Krieg an der Bar Kochba-Aufstand 132 bis 135 nach Christus. Bar Kochba hat sich mit den Christen nicht so gut vertragen, mit den jesusgläubigen Juden nicht so gut vertragen, weil es hier konfliktierende Messias-Ansprüche gegeben hat. Nicht weil Christen und Juden da schon getrennt gewesen wären, sondern weil es hier konfliktierende Machtansprüche gegeben hat. Aber auch schon zur Zeit des ersten jüdischen Krieges haben wir Berichte, dass die jesusgläubigen Juden Palästina verlassen haben, die Flucht hier angetreten haben, sodass man ausgehen kann davon, dass in Palästina eigentlich hier wenig von denen geblieben ist. Vielleicht sind sie auch nach Antiochia gegangen. Dort hat es eine christliche Gemeinde gegeben. Es gibt Forscher, und ich schließe mich denen gerne an, die sagen, die Gemeinde des Matthäusevangeliums, die im südsyrischen Raum, vielleicht sogar in Antiochia gelegen wäre, wäre von solchen Wanderbooten der Logging-Quelle gegründet worden. Auf jeden Fall scheint das Matthäusevangelium seine Logging-Quelle sogar noch mehr geschätzt zu haben als das Markus-Evangelium. Es ist ihm sehr, sehr wichtig, diese jüdischen Wurzeln und dieses ursprüngliche palästinische Habitat hier mit einzubinden. Und es wäre gut möglich, dass im Zuge dieses jüdischen Krieges dann auch die Gemeinde der Logging-Quelle hier nach Kleinasien abgewandert ist und dort in der Tochtergemeinde sozusagen aufgefangen worden ist. Das wäre dann vielleicht auch der Grund, warum die Logging-Quelle nicht als eigener Text weiter tradiert wurde. Ganz einfach deswegen, weil die Tochtergemeinde dann gesagt hat, ja, wir haben jetzt ohnehin die Logging-Quelle weiterentwickelt zum Matthäus-Evangelium. Deswegen ist dieser Text eigentlich obsolet geworden. Für uns ist die Obsoletheit nicht gegeben, denn wir sagen, Gott sei Dank, dass wir diesen Text haben. Wir können damit wie in einer Zeitkapsel zurückschauen in die alte Jesus-Überlieferung. Das ist ja immer wieder die Frage, die sich stellt. Wenn jetzt nicht alles 150%ig klar ist, was im Neuen Testament drinnen steht, wenn nicht jemand unter dem Kreuz mitstenografiert hat, was Jesus wirklich da gesagt hat, stimmt es denn dann ja oder nein? Und die Antwort darauf ist, es sind Überlieferungen gewesen, die weitergegeben worden sind, und es gelingt uns mit Hilfe diesen textkritischen Methoden einigermaßen gut hier zurückzukommen, einigermaßen gut auch zu rekonstruieren, was das Anliegen des historischen Jesus gewesen ist. Hundertprozentige Sicherheiten haben wir hier nicht, aber die haben wir bei niemand anderen, bei keinem Julius Caesar, bei keinem Karl dem Großen, bei keinem Friedrich Barbarossa oder wem auch immer. Also es ist ganz einfach Geschichtsdeutung, mit dem wir hier arbeiten, als Bibelwissenschaftler gemeinsam, auch mit profanen Historikern, als christliche Bibelwissenschaftler, mit jüdischen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam. Also das heißt, es ist sozusagen ein wissenschaftliches Zusammenarbeiten, das hier Platz greift in der Rückfrage nach dem historischen Jesus. Man sieht auch, wie sich diese Christologie hier entfaltet hat, also das sozusagen steht und fällt jetzt natürlich alles auch mit dem Anspruch Jesu, wie wir ihn rekonstruieren können, auch mit meinen jüdischen Kolleginnen und Kollegen stimme ich hier überein, die auch sagen, ja, dieser Jesus hat doch den Anspruch gehabt, dass er jetzt der einseitig bindende Heilsbringer für die Menschen ist, der das Reich Gottes hier vermittelt für die Menschen. Das steht sozusagen fest. Ob ich das jetzt glauben möchte, diesen Anspruch, oder ob ich ihn nicht glauben möchte, ist noch einmal etwas anderes, nicht? Der gläubige Christ glaubt es, der gläubige Jude sagt, wir sehen das anders, aber wir sehen natürlich auch, dass dieser Jesus ein interessanter jüdischer Lehrer der damaligen Zeit gewesen ist, der im Übrigen auch von seinen jüdischen Zeitgenossen sehr geschätzt worden ist. Auch der jüdische Historiker Flavius Josephus, der ja kein Anhänger Jesu gewesen ist und der knapp später dann hier seinen Bericht über den jüdischen Krieg und die jüdischen Altertümer schreibt, erwähnt Jesus in sehr, sehr positiver Art und Weise. Das sagt, dass er allen Menschen gut getan hat und dass er eigentlich eine faszinierende Person gewesen ist. Und er erwähnt nicht nur Jesus, er erwähnt auch Johannes den Täufer in sehr, sehr positiver Art und Weise, den Schüler von Johannes den Täufer, Jesus, und dann auch noch die Jesus-Jünger, wie etwa Jakobus, den Herrnbruder. Also sieht man hier, wie diese Geschichtsdeutung eigentlich faszinierend ist und wie das Ganze hier läuft, dass es keine Passion- und Ostergeschichte hier gibt, das habe ich bereits erwähnt. Ich muss schon langsam auf die Uhr schauen. Ich glaube, so 10 Minuten, was ist sinnvoll, dass auch noch Zeit zum Diskutieren bleibt. Also man sieht hier ganz einfach, da bin ich ins Bank angekommen. Dass wir hier ganz einfach eine theologische Entwicklung haben. Also nicht nur die Überlieferung von Jesus, sondern auch die theologischen Deutungen sieht man hier, wie sie schön langsam weitergehen, wie sie sich entwickeln. Ich kann jetzt aus einer christlich-gläubigen Perspektive sagen, es ist eine organische Entfaltung dessen, was Jesus grundgelegt hat, das wird jetzt hier theologisch weitergeführt. Oder ich kann sagen, ja, das glaube ich jetzt nicht, die Urgemeinde hat das halt so gesehen, aber aus vielleicht einer jüdischen Perspektive sind das sozusagen theologische Deutungen, die man hier ganz einfach angetragen hat. Also interessant, aber auch für die weitere Deutung. Matthäus Evangelium als Nachlassverwalter der Loggingquelle, die ich das hier bezeichnet habe, haben wir hier auch. Und die Loggingquelle, die eigentlich noch ganz und gar im Raum von Israel hier argumentiert und versucht, die jüdische Bevölkerung innerhalb von Galiläa hier vom Glauben an Jesus zu überzeugen. Und dann irgendwann einmal im Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium kann man schön im Zeitstrahl hier weiterverfolgen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Das ist hier bereits eine Trennung von Synagogengemeinschaft und christlicher Gemeinschaft hier gegeben hat, etwa im Matthäus-Evangelium oder auch im Lukas-Evangelium wird da davon berichtet. Die Loggingquelle liegt da davor und das macht es eigentlich sehr, sehr faszinierend. Wenn man das Ganze zeitlich zuordnen möchte, dann könnte man sagen, diese Loggingquelle hatte wohl eine längere mündliche Überlieferungsrate, wo dieses Material gesammelt worden ist, wo dann irgendwann in den 60er Jahren vermutlicherweise das Material zu einer Sammlung, zu einer schriftlichen Fixierung geführt hat. Diese schriftliche Fixierung ist gleich in griechischer Sprache geschehen, weil griechisch eigentlich die Verwaltungssprache, die Amtssprache im damaligen Palästina, also auch in Galiläa gewesen ist. Also hier geschieht auch schon eine Übersetzung vom Aramäischen ins Griechische hinein, wo der Text dann fixiert worden ist. Das Markus-Evangelium ist dann nach 70, Matthäus und Lukas dann 80, 90er, Matthäus, Lukas vielleicht sogar um 100 herum geschrieben worden und auch das Johannesevangelium in diesem Zeitraum hier. Damit wird aber deutlich, diese Zeitkapsel der Loggingquelle, wie ich es hier gesagt habe, das ist ganz einfach wesentlich für den jüdisch-christlichen Dialog, wo wir drauf kommen, unsere Wurzeln sind so eng verwoben miteinander, dass wir eigentlich sagen müssen, wie Paulus es sagt, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also das ist die Wurzel, auf der wir hier stehen. Und diese christlich-jüdischen Wurzeln oder unsere Wurzeln im Judentum, die dürfen wir Christen ganz einfach nicht aufgeben. Man sieht hier, wie wir da international zusammenarbeiten in dieser ganzen Forschung etwa mit Qumran-Experten, die hier ebenfalls diese alten Texte, die man hier in der jüdischen Wüste gefunden hat, ausgegraben hat mit dem rabbinischen Judentum, mit der Judaistik und eben auch das Neue Testament, das hier drinnen liegt. Und damit sind wir jetzt auch schon zu einem schönen Textbeispiel, das sozusagen den Introitus gegeben hat, wo man eigentlich noch so ein bisschen an den ursprünglichen historischen Jesus mit seinem unverschämten Optimismus, muss man sagen, hier herausspüren kann. Wenn Jesus sagt, daher sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, und nicht um euren Leib, womit ihr euch bekleiden sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Beobachtet die Raben. Sie sehen nicht und ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen und Gott ernährt sie. Seid ihr nicht mehr wert als die Vögel? Und wer von euch vermag mit seiner ganzen Sorge, seiner Lebenszeit auch nur eine Spanne hinzuzufügen? Und was sorgt ihr euch im Kleid? Lernt von den Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht ab und sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, nicht einmal Salomo in all seiner Pracht war gekleidet wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute dasteht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie gemehren euch, ihr Kleidsleute. Sorgt euch also nicht, indem ihr sagt, was sollen wir essen, oder was sollen wir trinken, oder was sollen wir anziehen. Denn all dies suchen die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Sucht hingegen seine Königsherrschaft. Und alles andere wird euch dazugegeben werden. Mit diesen vertrauensvollen Worten, denn ich bin ja auch ausgebildeter Psychotherapeut und ich staune immer, wie das Neue Testament sich dann doch irgendwie da auch gut zusammenfasst. Ohne Vertrauen im Leben geht das nicht. Wie ist das Urvertrauen oder Grundvertrauen, das wir hier ausbilden müssen? Und es ist nicht bei einem jeden immer so ganz hundertprozentig ausgebildet worden, weil wir alle die Narben unseres Lebens davongetragen haben. Aber hier macht der Glaube an Gott etwas zu substituieren, etwas weiterzugeben, wo gesagt wird, hab dieses Vertrauen, Gott wird alles fügen, es wird dich geben. Und alleine schon dieses Vertrauen zu besitzen, macht es möglich, gut in das Leben zu starten. Und das, glaube ich, ist das Besondere, wo man 2000 Jahre Distanz hin oder her diesen historischen Jesus noch immer gut für uns heute erfahren kann. Zwei Bücher habe ich dazu aufgeschrieben, wer es nachlesen möchte. Und noch am Ende eine kleine Einladung. Einige von Ihnen sind ohnehin schon bei meinen Gottesdiensten immer der erste Sonntag im Monat in der Ruprechtskirche um 18 Uhr am Abend am Sonntag einen Gottesdienst. Ich habe es Taum und Gaum genannt. Taum und Gaum, Gaum ist für Studentenrock, also für meine Studis. Und Taum ist sozusagen die City-Pastoral, also das sind Sie jetzt hier, das interessierte und aufgeweckte, auch an akademischen Diskursen orientierte Publikum. Eine herzliche Einladung da dazu, gerne an meine E-Mail-Adresse, wenn Sie Fragen dazu haben oder hier das. Ja. Dankeschön, bis zu.
Vielen Dank. Sehr, sehr ausführlich. Vieles auch für mich, was ganz, ganz neu war. Ja, Sie haben gesagt, dieses Vertrauen ist eine lebenslange Aufgabe, glaube ich, für uns alle. Aber wir können auf Quellen zurückgreifen, die uns dieses Vertrauen immer wieder vorführen, geben und Mut machen. Und Sie haben uns heute wieder Mut gemacht. Vielen Dank. Ja, haben Sie Fragen?
Bitte. Ich bin Georg Schilling und ich bin Mitglied beim Koordinierungsausschuss. Ich bin Georg Schilling und ich bin Mitglied beim Koordinierungsausschuss. Ich bin zusammen dabei, falls jemand fragt, ob ich das jetzt lese, also wenn ich das noch nicht mehr mache. Hallo? Hallo? Magister Georg Schilling. Ich bin Kirchenmusiker und Mitglied beim Koordinierungsausschuss, den einer meiner Verwandten Kultur gegründet hat. Falls sich jemand fragt, ob ich das lese, gefragt, weil es mich interessiert und ich will was Erfreuendes machen möchte. Gut, ich danke Ihnen für den extrem spannenden Vortrag und den Hinweis auf die Messe. Meine Frage wäre, was die Logienquelle betrifft, kann man da in der Wissenschaft annehmen, dass es vermutlich nur eine Quelle gegeben hat oder vielleicht mehr? Und das zweite wäre ein Terminus Technicus, der Erzählkranz, den ich sehr plastisch finde, das Bild, ob Sie das sagen würden. Das ist ein theologischer Terminus. Haben Sie den geblendet sozusagen geprägt? Danke.
Also zunächst einmal ganz großes Dankeschön dafür, Koordinierungsausschuss, ganz was Wichtiges, Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Professor Jeckle, der da tätig ist, und den Professor Kurt Schubert, den habe ich sehr, sehr geschätzt. Er hat mit mir ein Seminar, eunologische Zensur
Sensorik gemacht. Also Olmos ist der Wein. Sensorik bedeutet das Verkostenfallen auf einer Weinkost, um es so zu sagen. Wir haben im Burgenland, also im jüdischen Museum dort, das er mitbegründet hat, mit dem Schwiegerpapa von meiner Schwester, Hofrat Jandrasitz. Und die beiden haben das gemeinsam gemacht. Und da gibt es auch noch eine schöne Plakette. Also ich fühle mich sehr, sehr geehrt, Verwandte von Kurt Schubert da zu haben. Und ich bin ja auch ein Burgenländer. Und dann hat er gesagt, also theologisch stimme ich dir hundertprozentig zu, aber deine Weinsensorik ist für einen Burgenländer miserabel. Also er hat mich Nachhilfeunterricht zumindest bei der Weinkost gegeben. Wobei er dann gesagt hat, nach dem dritten Flascherl, die mir da so durchgekommen ist, muss ich langsam passen. Aber es war sehr, sehr faszinierend, das Ganze. Also wie Sie gesehen haben, diese jüdisch-christliche Zusammenarbeit ist unumgänglich, dringend notwendig. Ich sage auch immer, wir haben eine gewisse, eine lange Zündschnur. In der Judaistik kommen wir zunächst einmal drauf, so kann man das Ganze nicht mehr sagen. Dann braucht es eine Zeit lang, bis die Neutestamentler das verstanden haben, weil die sozusagen ihr Jesusbild im Kopf haben und dann sagen, okay, die Judaistik hat uns hier andere Vorgaben gegeben. Günter Stemberger ist dann Spiritus Rector meiner Habilitationsschrift gewesen. Ich danke Günter Stemberger bis heute noch immer dafür. Und freue mich auch so gut, mit der Judaistik hier in Wien zusammenzuarbeiten. Und dann ist natürlich ganz klar, aus diesen jüdischen Wurzeln heraus müssen wir ganz einfach agieren. Aber wenn es im Neuen Testament angekommen ist, heißt das noch nicht, dass es die Dogmatik oder systematische Theologie hat. Und dann ist noch einmal ein Schritt, bis es in die Schulbücher geht. Und vielleicht irgendwann kommt es auch an unseren Kanzeln an, in unseren Kirchen, wo auch, muss ich zu unserer Schande sagen, so manche antisemitische Predigt auch hören musste und nicht nur in der Vergangenheit, sondern leider Gottes auch noch immer in der Gegenwart. Nicht? Also ganz, ganz dringend notwendig, das Ganze. Die Frage mit dem Erzählkranz habe ich mir jetzt gemerkt, ja, das ist, also Erzählkränze ist natürlich ein Ausdruck aus der Wissenschaft. Für die Loggingquelle habe ich es gebrandet, wie Sie richtig gesagt haben. Also wo man hier sieht, wie Sequenzierung alter Jesus-Überlieferung, so habe ich es genannt. Also es gibt sozusagen ein Kernwort, ein historisches Jesuswort, das hängen geblieben ist und wo man dann andere Wörter sozusagen sich anheften irgendwie, nicht? Also so ein Kristallisationskern, bei Regen ist es ja so, nur das ist so ein Kern und dann kristallisiert sich da etwas drumherum. Und lagert sich an und andere Traditionen wandern dazu. In der Loggingquelle kann man schon zeigen, dass es Stichwortverbindungen gibt. Also in Stichwortassoziationen handelt sich der Text sozusagen entlang. Das letzte Stichwort des alten Textes leitet über zum nächsten Stichwort und so kommt man dann eigentlich gut durch die Texte durch. Das ist in der mündlichen Überlieferung typisch, nicht? Ich muss das Ganze memorisieren. Ich muss mir sozusagen einen inneren Merkvers irgendwie aufbauen, was bringe ich wann wo, und dann habe ich meine Stichwortverbindungen. Noch einmal was anderes ist es dann in dem Moment, wo das Ganze schriftlich abgefasst wird. Da muss ich dann so verschiedene Themengrenze kombinieren miteinander. Diese 7 Themengrenze hier, das wird deutlich, dass man beispielsweise wie in der Bergpredigt altes Jesusmaterial hier gesammelt und akkumuliert hat, das in ein Ganzes gebracht hat. Im Matthäusevangelium ist es ja noch anders. Das Vaterunser-Gebet ist nicht Teil der programmatischen Rede in der Loggienquelle, aber wird im Matthäusevangelium als Centerpiece, sozusagen das absolute Zentrum der Bergpredigt, aufgebaut. Also man sieht ganz einfach, wie das Ganze auch literarisch stand, wo man sich überlegt, wo setze ich denn was hin, nicht? Wenn ich als Prediger ein paar gute Zitate habe, damit ich nicht alles am Anfang gleich verpulvere, wie kann ich das dramaturgisch irgendwie schön aufbauen? Das wäre sozusagen diese Sequenzierung. Es war noch eine zweite Frage. Richtig, ja. Also es hat wahrscheinlich mehrere mündliche Überlieferungsströme hier gegeben, eine Fülle von Jesus-Material. Diese Quelle ist dann allerdings schriftlich abgefasst worden und diese Quelle ist dann wohl auch die Grundlage für Matthäus und Lukas gewesen, wobei man in der damaligen Zeit sagt, auch in der jüdischen Überlieferung, wo wir das Ganze noch besser haben, also jüdische Bibelüberlieferung, jüdische Heilige Schrift, bis in das zweite, dritte nachchristliche Jahrhundert hinein, hat es keine zwei identen Handschriften gegeben. Nicht einmal in Qumran, wo man, weil Abschreiber selber auch hineingeschrieben haben, das nennt man dann die rewritten scripture, also die umgeschriebene Schrift, die sozusagen erzählend, paraphrasierend, fast predigthaft irgendwie erweitert worden ist. Und das wird wohl auch in der biblischen Überlieferung so gewesen sein, dass es hier so eine größere Weite auch noch gegeben hat. Ich vertrete deswegen auch eine Soft-Q-Hypothesis, also sozusagen nicht zu sagen, ich rekonstruiere jetzt den Text und so ist es und damit haben wir jetzt den hundertprozentigen Text, sondern es hat hier wohl auch eine gewisse Fluidität in der Textüberlieferung aller Evangelien gegeben.
Diese eine Version, wo das Recht gelassen wurde, der Mann, der flüchtet, mit dem
man sich nicht kleidet.
Das hat man wegzensuriert.
Ja.
Wir haben als Jugendliche Seminararbeiten, wenn wir da etwas zitiert haben und ausgelassen haben, dann war das die wissenschaftliche Redlichkeit. Eine eklige Umgabe. Das hätte man ja dort auch machen können, dort so gute Forderung ist, nicht ein Jotter und ein Beispiel, dass man ein ganzes Wort verschwinden lassen, das ist unredlich. Es ist ja nicht nur in diesem Bereich gelassen worden, sondern das hat sich ja bis zu Mozart, ne, die Briten haben wir manchmal auch sehr schön für die Künste weggelassen, können in einem gesammelten Briefwechsel. Oder tausend eine Nacht waren sehr viele, ich habe es leider nicht gefunden, die gibt nicht als Aufgabe, hatten die erotische Szenen gestrichen. Ne? Und da haben wir also da kein Problem. Texte kann man leicht zensurieren. Es gibt dieses berühmte Bild von Reugel, dem Ältesten, der Turmbau zu Babel. Und dort gibt es auch eine schlüpfende Stelle unter Umständen, die man aber nicht sehen lassen kann, denn vor der Gruppe des Königs ist dieser wie so eine Art sandiger Boden und das ganz viel klein, natürlich völlig übersehbar, aber wenn man darauf hingewiesen wird, sieht man es. Ein Mann, der seine Notdurft trockend verrichtet, das kann man heute weggeben. Und meine Frage ist, Sie haben uns ein Beispiel genannt, das mit dem Kleid, das er weggelassen hat.
Dankeschön. Ja, eine interessante Bemerkung. Ich kann mich erinnern, wie wir in meiner eigenen Pubertät, wo ich leider Gottes auch recht schlimm gewesen bin und einen sehr frommen Religionslehrer gehabt hat. Und so mit 13 haben wir dann begonnen, aus unserer Schulbibel alle schlüpfrigen Stellen alleine nur des Alten Testamentes rauszusuchen und haben die ganz einfach dann so an die Tafel gepickt. Und der arme Religionslehrer war ganz überfordert damit. Also da gibt es genügend Sachen, die man dann eigentlich auch ein bisschen entstellend oder beispielsweise über Esau heißt es, er wird Wildeselmann genannt werden, das ist so, wie er wieder Esel benimmt, seinen Hintern drückt er allen ins Gesicht, nicht? Er setzt sich allen vors Gesicht, heißt die Einheitsübersetzung, kann man sich gar nichts darunter vorstellen. Die andere Metaphorik ist deutlicher, aber das sind nur Beispiele, ganz einfach dafür, nicht? Also im Neuen Testament ist es ansonsten eher vergleichsweise gesittet, als das Alte Testament noch ein bisschen herzhafter irgendwie, aber es ist natürlich klar, dass wir auch unter der Prüderie hier gelitten haben. Die Menschen der Renaissance, ich liebe den Bräugesaal in unserem Kunsthistorischen Museum, einmal im Jahr bin ich immer dort und schaue mir das Ganze an. Ich werde auch sehr auf dieses Detail achten. gerade bei Bräuchli ist es natürlich so, dass da schon gerade die Kippe zwischen der mittelalterlichen Bildlichkeit und dem Moralisierenden der Neuzeit hier zum Tragen kommt und er das öfters hat, tatsächlich die pikierende Personen, die es hier eigentlich gegeben hat, um sozusagen die Derbheit des Menschen da ins Bild zu fassen und zu zeigen, ja, so ist die ganze menschliche Existenz. Also bei Bräuchel beginnt das Ganze schon so ein bisschen moralisierend zu werden, also ist auch schon die Neuzeit, die da drinnen ist. Aber im Neuen Testament haben wir ganz einfach auch diese verschiedenen Ansprüche, die es hier gegeben hat, nicht? Also die Gefahr ist im Neuen Testament auch gewesen, werden diese Wanderpropheten für kühnische Propheten hier, für kühnische Wanderphilosophen hier gehalten. Wir haben ein Beispiel dafür, dass Lukian von Samosata, ein Spötter, ein nichtchristlicher Spötter über das Christentum, sich über die Christen lustig macht und sagt, da hat es ja diesen Peregrinos. Peregrinos wird er genannt, weil er in der ganzen Gegend herumgewandert ist. In christlichen Gebieten gibt er sich als so ein Wanderprediger des Christentums aus. In nichtchristlichen Gebieten sagt er, er ist ein kynischer Wanderphilosoph. Und die Kyniker waren ja bekannt dafür, auch das ein schöner Ausdruck, die Dinge der Aphrodite und der Demeter in der Öffentlichkeit zu tun, sagt uns auch nichts. Denn Aphrodite ist die Königin, die Göttin der Liebe, ganz klar. Demeter, die Göttin des Ackerbaus und der körperlichen Vollzüge. Also sie haben sozusagen defekiert und kopuliert in der Öffentlichkeit, nicht, um damit Aufsehen zu erregen. Und da war es dem frühen Christentum dann schon auch wichtig zu sagen, da wollen wir jetzt nicht unbedingt in diesen Topf geworfen werden, das ist uns doch ein bisschen zu herzhaft, das Ganze, das muss es nicht unbedingt sein, nicht. Also es gab dann auf der anderen Seite in der Antike ja schon den stoischen Anspruch, dass man gesagt hat, der Mensch muss vergeistigt sein, alles Irdische soll beiseite gelassen werden, auch der Platonismus, der dann stark gewesen ist, also die Einflussphilosophen, die hier sozusagen auch an der christlichen Wiege Pate gestanden haben und das Christentum, das dann sozusagen einen gewissen leibfeindlichen Drall aufbekommt, der im ursprünglichen Judentum nicht da gewesen ist. Nicht? Das Judentum sieht Leib und Seele als eine Einheit und mit der griechischen Philosophie kommt dann auch diese Spaltung da hinein, die natürlich im späteren Christentum auch verheerend gewesen ist, im gesamten Mittelalter und in der Leibfeindlichkeit.
Die Geschichte mit dem Rabenberg, einen Anklang, den wir bei den Bauern, weil man sagt, dass man dann Vögel etwas für Einsätze. Es gibt auch ganze Überschätzungen, alles kommt von Gott, und das ist immer das Wichtigste, das Recht, das ist immer der wichtigste Teil der Religion. Das Recht wird euch zugegeben, aber genau das heißt, wird euch nachgeworfen werden. Ja. Also, es ist ein rechtlicher Ausdruck. Ja. Und der Bräuchel hat nicht moralisiert, sondern der Bräuchel war ein Darsteller eine Darstellung von einem Zustand. Er hat die Ernte und so weiter, hat eine. Darstellung eines Vorgangs
oder einer Situation, in der Bedürfnis erweitert wird, ganz kleine, nicht moralisiert sind, sondern er hat einfach eine Genremalerei
betrieben, wo etwas geschrieben wird, das Wort der
Heilung.
Da gehen die Darstellungen stark auseinander,
aber ich, ja,
das ist ein. Ich wollte noch zurückgehen auf die erste Wortmeldung zur Wichtigkeit des Christentums.
Ja, ganz genau.
Was heißt das für uns praktisch?
Ja, ganz genau. Also in allererster Linie bedeutet es, dass wir unsere Wirkungsgeschichte aufarbeiten müssen. Das ist die erste große Aufgabe, die wir haben. Also wir haben eine Geschichte von 2000 Jahren Christentumsgeschichte, die eigentlich, ich habe meine Diplomarbeit in Wien vor ewigen Zeiten über Pontius Pilatus geschrieben, damals noch unter Jakob Kremer, meinem Vorgänger, und habe da versucht aufzuzeigen, dass
Pilatus entschuldet wird und die Schuld auf das Judentum gewälzt wird. Also auf die Vorstellung, die Juden haben Jesus am Kreuz getötet. Etwas, was ja auch im 1. Thessalonicher Brief bei Paulus da drinnen ist, die auch unseren Herrn Jesus Christus getötet haben, was natürlich nicht stimmt. Historisch ist das falsch, denn Pontius Pilatus ist Entscheidungsträger gewesen, an ihm ist es gehangen. Es hat einige Juden gegeben, die hier im vorauseilenden Gehorsam für Pilatus, also es lässt sich geschichtlich ganz eindeutig nachweisen, dass Pilatus hier den Hohen Rat voll und ganz in der Hand gehabt hat. Pilatus hatte die Vollmacht, Hohepriester abzusetzen oder einzusetzen, wie er lustig gewesen ist. Und Kaiaphas, wissen wir, ist Pilatus so hörig gewesen, dass wie Pilatus abgesetzt wurde, das syrische Legat auch Kaiaphas automatisch mit abgesetzt hat. Also das bedeutet, dass es sozusagen nicht, weil die eine Privatrache gegen Jesus hier gehabt hätten, sondern es ist ganz einfach gewesen, weil sie ja Angst gehabt haben, dass Jesus einen Aufstand lostreten könnte. Und diese historischen Fehlinterpretationen hier rückgängig zu machen und ins Bewusstsein der Menschen zu rufen, das ist eine große Aufgabe. Und dafür ist sozusagen auch der Historiker dann notwendig. Das wäre sozusagen jetzt im Negativ, also was müssen wir wegnehmen, was müssen wir aufarbeiten, was müssen wir hinzufügen, eine neue Wertschätzung unserer jüdischen, nicht nur jüdischen Wurzeln, sondern auch des jüdischen Lebens, wie wir so freilicherweise hier in Wien auch wieder haben, wie wir auch in Austausch mit dem Judentum hier treten können, also neue Sehgewohnheiten, die wir hier auch an den Tag legen können und eine neue Grundlage. Wir hatten jetzt 60 Jahre Nostra Aetate, also das große Dekret für den Dialog mit anderen Religionen, da müssen wir weitermachen. Das ist sozusagen ein Grundstein, von dem aus man dann noch weitere Treppenstufen sozusagen hinaufsteigen kann.
Dieser Theolog hat schon bessere Zeiten gehabt, hat auch versucht, in der Priesterausbildung und Predigtausbildung wirklich Fuß zu fassen, also ganz konkret das Leben, das auch in der Predigt oder in der Ausbildung für eine weitere Öffentlichkeit. Und das sehe ich eher, dass das in der Sterbung.
Also ich bin auch noch groß geworden, also ich habe 1986 begonnen hier an der Uni Wien mit meinem Grundstudium und da war es eigentlich in der wissenschaftlichen Welt noch gang und gäbe dann zu sagen, auch das Matthäus-Evangelium hat schon mit dem Judentum gebrochen und sein Blut komme über uns und unsere Kinder und diese ganze Geschichte, das ist natürlich nicht platt antijüdisch jetzt ausgelegt worden, aber hier hat sich gerade mit der Frage, wie wir die Evangelien neu positionieren und dass wir eigentlich drauf kommen, dass das gesamte Neue Testament eigentlich ein Buch des damaligen Frühjudentums ist, dass sich ganz und gar dieser Geisteshaltung hier verdankt. Also ich habe deswegen auch noch ein anderes Buch geschrieben, Frühjudentum und beginnendes Christentum, wo ich eben versuche, diese durchgehenden Linien hier aufzuzeigen und im Moment auch eine eigene Forschungsplattform für den deutschsprachigen Raum und Israel gegründet, wo Forscher und Forscherinnen nicht nur der Bibelwissenschaft und der Judaistik, sondern auch der Literarwissenschaften beispielsweise oder unterschiedliche Theologien miteinander an einem Strang ziehen, um zu fragen, was brauchen wir denn für so einen Dialog?
Ja, nochmal vielen Dank. Wir nehmen ganz viel heute mit. Zum nächsten Mal.